Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, weil ich heute Morgen nicht gesessen bin, sondern gestanden bin, dass was anders ist als sonst. Wir haben einen Gastsprecher heute Morgen und ich freue mich ganz besonders, dass der Walter Konzett heute hier bei uns ist. Wie ihr wisst, ich habe ja vor einiger Zeit so ein Evangelisationsseminar mitgemacht, wo es darum ging, wie man anderen Menschen von Jesus erzählen kann. Und der Walter war derjenige, der das gehalten hat und ich war begeistert davon und jetzt ist Walter hier in der Gegend und ich freue mich, dass er heute Morgen hier bei uns sein kann. Walter, schön, dass du da bist.
Ja, ich fühle mich auch sehr geehrt, hier zu sein. Die erste Gemeinde, in der ich predigen kann, in Hausschuhen. Das ist echt ein Novum. Und ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich natürlich auch, Gemeinschaft mit euch zu haben. Und ich weiß ja nicht, wie ihr heute aufgestanden seid, in den Spiegel geblickt habt, was da durch euch hindurchgegangen ist, was für Gedanken. Ich kann euch nur sagen, was Gott empfunden hat, was Jesus empfunden hat, dass er euch gesehen hat im Spiegel. Wisst ihr, was er empfunden hat? Steht in Zephania 3,17, da steht es drin, was er empfunden hat. Würde das mal jemand lesen? Zephania 3,17? Ist ein bisschen hinten zu finden, im Alten Testament. Ist ein wunderbarer Text. Und es wäre super, wenn jemand das noch lesen würde.
Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.
Er jauchzt über dich mit Jubel. Er ist in deiner Mitte, um dir zu helfen. Das ist Jesus. Heute Morgen hat er schon gejubelt. Ich weiß nicht, ob du auch schon gejubelt hast. Er hat es, weil er mit Jauchzen über dir fröhlich ist. Ich komme ja aus der Schweiz und in den Bergen, da jauchzt man. Ich komme mitten aus den Bergen und da gibt es solche Jauchzer. Und darf ich euch mal zeigen, wie man den Alpen jauchzt. Ich weiß ja nicht, wie die Deutschen jauchzen, aber ich weiß, wie die Elbler jauchzen. Ist das okay, wenn ich euch das mal vormache? Okay, ich gehe ein bisschen weg da vom... das klingt ziemlich stark. Das ist ein Jauchzer. Und man sagt ja, das Universum singt. Das ist das Jauchzen Gottes über seine Kinder. Darum singt das Universum. Weil Gott jauchzt über dich. Wenn ich das sage, ist das nicht eine schöne Floskel, sondern es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, weil er dich liebt. Und ich freue mich darum ganz besonders, weil wir im Namen eines so wunderbaren Herrn zusammen sein dürfen heute und einfach hören dürfen, was er sagt. Ja, und jetzt möchte ich mit der Predigt beginnen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. What's your goal for your life? Diese Frage wurde uns in einem Englischkurs gestellt. What's your goal for your life? Und da saß ich nun mit meinem Lehrer zusammen und wir mussten gegenseitig diese Frage beantworten. What's your goal for your life? Und mein Teacher sagte mir, mein Lebensziel ist Fun, Spaß, Frauen und Bier und später möchte ich mal heiraten. Also wir waren noch ein bisschen jüngeren Datums. Und dann war ich dran, zu sagen, was mein Ziel des Lebens ist. Ich war echt ein bisschen herausgefordert. Wie formuliere ich jetzt das? Und dann habe ich ihm Folgendes gesagt, wenn ich einmal mit meinem Leben vor Gott stehe, will ich, dass er sagen kann, du bist das geworden, das ich mit dir vorhatte. Das ist mein Ziel. Mein Lehrer war ein bisschen verwirrt, muss ich offen sagen, und ein bisschen auch betroffen. So weit hat er nicht gedacht, aber es löste einen interessanten Gedankenaustausch aus. Eine Frage an dich ganz persönlich. Wie würdest du die Frage beantworten? What's your goal for your life? Was ist deine Lebensvision? Ich saß im Zug drin und habe das vorbereitet und mir gegenüber saß ein junger Mann und weil ich eben hier nicht so gut Englisch kann, habe ich gedacht, ich muss unbedingt jemanden noch fragen, ob das gut klingt, ob das richtig ist und frage ihn, können Sie ein bisschen Englisch? Sagt er, ja, ich kann ein bisschen Englisch, okay. Habe ich ihm das vorgelesen, what's your goal for your life? Ist das okay? Sagt man das so? Und dann sagt er, ja, das klingt gut, das könnte man so sagen. Okay. Und da saß ich ihm gegenüber und frage ihn, ja, und was ist Ihr Lebensziel? Dann sagt er zu mir, ja, ich bin gerade dran in einer Ausbildung und möchte eine gute Prüfung schaffen. War begeistert. Habe ich ihm gesagt, darf ich erzählen, was mein Lebensziel ist? Sagt er, ja, gerne. Da habe ich ihm kurz Zeugnis gegeben. Und jetzt stellte sich heraus, dass dieser junge Mann auch ein Christ ist. Aber ihr Lieben, er hat das Ziel völlig verloren. Hat mir gesagt, ich lebe nicht mehr für diese Ziele. Ich lebe nur noch auf diese Prüfung hin und fertig. Ich finde es ja super, wenn Christen sich ausbilden lassen. Christen müssen die bestgebildeten Leute sein. Das ist super, aber für ein höheres Ziel. Und er hat mir offen gestanden, dass er dieses Ziel verloren hat. Und nun bete ich für Matthias, dass er wieder für Jesus Feuer fängt und für die wahren Ziele lebt. Heute möchten wir einen Mann anschauen, der hat ein Ziel, der hat eine klare Vision und er hatte eine Lebensbotschaft, die er weitergegeben hat. Und das wäre die erste Folie, die wir auch anschauen. Es steht in Johannes 4,35, da steht, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Leute, macht mal die Augen auf. Seht ihr nicht, was hier abgeht? Die Felder können jetzt abgeerntet werden. Jesus hatte eine Vision. Er hatte die Vision für eine Ernte. Sein ganzes Leben war auf diese eine Vision ausgerichtet. Und sein Lebensmotto war, die Felder sind jetzt reif, sie können jetzt abgeerntet werden. Das war seine Lebensbotschaft. Und eigentlich ist das überhaupt das Motto eines Menschen. Jeder Mensch hat eine Lebensbotschaft. Auch du hast eine Lebensbotschaft. Ich habe eine Lebensbotschaft. Jeder von uns macht etwas aus. Jeder von uns kennzeichnet etwas. Was ist dein Markenzeichen? Und Jesus fragt dich heute, was ist deine Lebensbotschaft? Was zeichnet dich aus? Was ist dein Markenzeichen? Für was investierst du dein Leben? Vielleicht könnten wir mal einen kurzen Austausch machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gewohnt seid, dass wir mal kurz aufstehen, den Nachbar fragen, was ist eigentlich dein Lebensziel? What's your goal for your life? Vielleicht die nicht, die jetzt einander kennen, sondern nach hinten und vorne so. Können wir das kurz machen? Ist das legitim in dieser Gemeinde? Steht doch mal kurz auf. Sagt einander kurz ein paar Sätzen. Was ist eigentlich mein Lebensziel? Was soll mein Leben ausmachen? Okay, darf ich euch wieder unterbrechen? Ich habe gehört, dass es ja am Gottesdienst weitergeht im Bistro oder im Café unten und dann kann man ja noch weiter über diese Ziele nachdenken und sprechen miteinander. Was mich gefreut hat, wenn ich euch beobachtet habe, ihr habt gelacht. Und scheinbar habt ihr frohe Ziele. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Die nächste Folie. Jesus möchte eigentlich, dass wir wirklich für das Rechte unser Leben einsetzen. Ich habe mit einer Top-Managerin gesprochen und sie hat eine neue Stelle gesucht und sie hat gesagt, wenn ich mal 70 bin, möchte ich nicht einfach sagen können, ich habe einen Haufen Geld verdient, sondern eigentlich muss mein Leben mehr ausmachen. Sie ist auch Christin und das hat mich berührt. Jesus sagt, wer die Ernte einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Die Ernte sind Menschen, denen man den Weg zeigt in ein Leben, das ewig hält. Frage an euch, wer will Frucht für die Ewigkeit sehen? Wer wird mal sich freuen können, wenn er vor Jesus steht? Ich habe so eine Schulung gemacht, oben im Bad Eilsen, und dann war eine ältere Dame da, so um die 70 rum, ein Jahr gläubig, da hat sie gesagt, ja, ich bin im Wanderverein und ich konnte schon 3 Leute fangen. Hat sie gesagt, das war so schön. Ja, sie hat schon 3 Leuten den Weg zu Jesus zeigen können. Und sie war so glücklich. Ihr hättet sie anschauen sollen. War so eine fröhliche Frau. Frucht fürs ewige Leben. Das hat sie gebracht. Die nächste Folie. Ein Evangelist, Dr. Nettleton, stellte sich eines Tages folgende Frage. Was werde ich wohl in 1000 Jahren einmal wünschen, mit meinem Leben gemacht zu haben? Was werde ich wohl in 1000 Jahren einmal wünschen, mit meinem Leben gemacht zu haben? Als ich diese Frage las, war ich betroffen. Und ich stelle mir diese Frage immer wieder, bei den Entscheidungen, die ich fälle, bei den Plänen, die ich mache. Welche Auswirkungen hat das auf die Ewigkeit? Stellt euch mal vor, wir stehen vor Jesus mit unserem Leben. Was werden wir an Wünschen getan zu haben mit unserem Leben? Ich meine nicht, dass jeder ein Pastor werden muss, sondern man kann Jesus dienen als Maurer, als Schüler, als Lehrer, als Landwirt, wo man steht. Die Frage ist, für wen ich das tue. Und ich habe heute den Eindruck und das Zeugnis gehört, dass jemand mir gesagt hat, ich habe alles Jesus abgegeben, mein ganzes Geschäft, alles. Gesagt, Jesus, ich mache das für dich und fertig. Und das ist Dienst für Jesus. Da muss man nicht Pastor sein. Jeder kann das an seinem Ort. Wenn wir solche Fragen uns stellen, dann wird das Leben verändert. Dieser Dr. Nettleton hat ein Leben gelebt, das Kreise gezogen hat. Überall, wo er hinkam, haben Menschen plötzlich gemerkt, ich lebe für die falschen Ziele. Haben Buße getan und gesagt, Jesus, jetzt alles für dich. Meinem Beruf, dort wo ich stehe, ich will für dich leben. Und Jesus sagt uns, Leute, mach mal die Augen auf. Seht ihr nicht, was hier abgeht? Die Felder können jetzt abgeerntet werden. Jesus möchte uns gebrauchen, damit sein Reich gebaut wird. Das Evangelium ist von einer unwahrscheinlichen Dringlichkeit. Ich weiß ja nicht, wie viele Einwohner hier in Grünstadt leben. Wie viele leben hier? 14.000, 15.000. Wenn wir im Umkreis, in unserer Gemeinde hier 10.000 Menschen leben, dann sterben jede Woche 4 von ihnen. So sagt es uns die Statistik. Und das fordert uns unheimlich heraus. Wenn sich in einem Monat eine Person für Jesus entscheidet, können, ich sage ja nicht, dass das immer ist, aber können im gleichen Zeitraum 15 Menschen verloren gehen. Wenn die ohne Jesus sterben, gehen sie verloren, nach unserer Überzeugung. Es steckt eine solche Leidenschaft in diesen Worten, wenn Jesus sagt, Leute, mach mal die Augen auf. Seht ihr nicht, dass hier abgeht? Die Felder können jetzt abgeerntet werden. Jesus meint das so, wenn er das so sagt. Er hatte ein brennendes Herz für Menschen. Wir können das in der nächsten Folie lesen, in Matthäus 9, 36. Da lässt uns Jesus hineinblicken in sein Herz, in sein Innerstes. Als er die Massen an Menschen sah, da drehte es ihm den Magen um. Sie taten ihm voll Leid. Sie hatten alle kein richtiges Ziel fürs Leben. Sie brauchten dringend Hilfe. Jesus sieht die Not der Menschen. Er hört den Schrei nach dem Evangelium. Und er sah die Verlorenheit der Verlorenen. Er sah, wie orientierungslos die Menschen leben. Er sah Menschen, die keinen Sinn für ihr Leben hatten, Menschen, die Hilfe brauchten. Und wenn er diese Not sah, drehte es ihm den Magen um. Ich habe mich gefragt, stimmt das auch für die heutige Generation? Sind die Menschen heute gleich wie damals? Könnte es sein, dass heute Menschen auch kein Ziel für ihr Leben haben? Dass sie dringendst Hilfe brauchen? Ich denke ja. Was löste diese Tatsache in Jesus aus? Es drehte ihm den Magen um. Die Menschen taten ihm voll Leid. Das ist seine glühende Retterliebe. Seine Liebe, die er hat zu den Menschen. Von William Burns wird berichtet, William Burns war ein China-Missionar, aber eigentlich ein Schotte. Und als er noch in Schottland lebte, war er eines Tages unterwegs in den Gassen Glasgows. Und dann traf ihn seine Mutter. Er stand an einer Straßenkreuzung und seine Mutter traf ihn dort. Und sie sah, wie William Burns da stand und mit Tränen überströmt. Hat sie gesagt, hey, was ist mit dir los? Geht's dir nicht gut? Sagt der Mutter, ich muss angesichts der vielen Leute weinen, die sich hier ungerettet durch die Straßen drängen. Ich muss weinen über die Menschen, die sich hier ungerettet durch die Straßen drängen. Das ist genau das, was Jesus hatte. Diese Leidenschaft, diese Liebe. Jesus selbst hat geweint. Von ihm wird berichtet, als er in der Nähe von Jerusalem war und die Stadt sah, weinte er. Er weinte über Jerusalem, weil er wusste, diese Stadt geht verloren. Er weinte über die Verlorenheit der Verlorenen. Und das ist diese Botschaft, die Ernte ist reif. Ich weiß nicht, was wir empfinden, wenn wir die Menschen sehen, die verloren gehen. Ich denke, Jesus fordert uns heraus. Ich habe da letztens etwas erlebt, das hat mich echt berührt. Und zwar ist mir Folgendes passiert, ich habe mein Handy verloren. Habt ihr das auch schon erlebt? Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich habe gesagt, hey, ich brauche unbedingt dieses Handy. Und ich habe ihn ständig daran erinnert, dass ich dieses Handy brauche. Und dann hat er mir eine Frage gestellt. Hat er gesagt, hast du auch schon für deine Nachbarn in dieser Intention gebetet? Mich ständig daran erinnert, dass sie noch nicht Jesus kennen. Hast du auch so gefleht darum? Und ich war tief überführt. Gesagt, nein, Jesus habe ich noch nie. Aber wenn es um mein Handy geht, kann ich dir am Schoßzipfel hängen und rufen und schreien. Wenn es um Verlorene geht. Und ich habe gemerkt, Jesus, du musst mein Herz anzünden. Bitte. Lerne mich weinen über die Verlorenheit der Verlorenen. Weil Jesus so ist und weil er eine Vision für die Ernte hatte, hat er natürlich die Menschen gerufen, seine Leute gerufen, dass sie hinausgehen in diese Ernte. Und das ist die nächste Folie. Wir lesen in Lukas 10, Vers 1 bis 2. Danach machte sich Jesus auf und Jesus suchte 70 Schüler, 70 Jünger. Die schickte er dann jeweils zu zweit hinaus. Sie sollten in die umliegenden Städte und Dörfer gehen. Jesus hat gelebt für diese Vision. Aber er hat natürlich auch die Menschen angezündet um sich herum, dass sie mit ihm diese Vision tragen. Und Jesus sucht auch heute Jünger, die seine Zeugen sind. Er sucht Leute, die bereit sind, seine Botschaft hinauszutragen. Und er hat in Paulus einen solchen Mann gefunden. Und dieser Paulus hat eines begriffen. Und darum schreibt er es auch den Römern, ihr seht es dort, wie sollten sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollten sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollten sie aber hören, wenn es ihnen niemand erzählt? Und da merken wir einen Mann, der von dieser Leidenschaft Jesu angezündet ist, von dieser Liebe und gemerkt hat, Mensch nochmal, die müssen das hören, sonst können sie ja gar nicht glauben. Auch hier wieder diese Leidenschaft, eine Leidenschaft für eine gewaltige Ernte. Und Jesus und Paulus haben für die Ernte gelebt und haben alles gegeben. Wie sollen sie aber hören, wenn es ihnen niemanden erzählt? Tja, die Leute wissen nicht, um was es geht, auch hier in Deutschland nicht. Ich könnte euch so viele Beispiele erzählen. Ich erzähle euch ein Beispiel, das hat mich echt bedrückt auch. Ein junger Mann, die 20 rum, ich spreche ihn an, in Hannover, und er ist halboffen, würde ich sagen. Er hat mir aber zugehört Und ich konnte ihm das ganze Evangelium erklären und plötzlich fragte er mich, wie betet man eigentlich? Und als er diese Frage stellte, wurde mir eines bewusst. Ich habe einen jungen Mann vor mir, Patrick hieß er. Scheinbar ist nie eine Mutter an seinem Bettrand gesessen und hat gesagt, komm, wir beten noch. Da ist nie eine Oma gewesen, die mit ihm gebetet hat. Er wusste nicht, wie man betet. Ein Deutscher. Wie betet man eigentlich? Nun, was sagt man einem jungen Mann auf der Straße, der fragt, wie betet man eigentlich? Ich habe ihm natürlich gesagt, Patrick, ich könnte dir jetzt ein Seminar über Gebet geben, aber das hilft dir auch nicht weit. Ich bete jetzt für dich. Und er war bereit. Und ich habe für ihn gebetet. Habe ihn gesegnet. Und habe gesagt, und habe Jesus hineingebetet in sein Leben, dass er in sein Leben kommt. Und dann habe ich gesagt, Patrick, so betet man. Man sagt das, was man am Herzen hat. Das kann man mit Jesus besprechen. Und in Zukunft kannst du so beten. Die Leute heute sind genau am gleichen Ort wie damals zur Zeit Jesu. Sie brauchen es. Und darum rüstet uns Jesus aus. Er sandte sie zu zweit aus. Ich würde mir wünschen, die Menschen hier würden hinausgehen. Zu den Menschen da draußen. Und ihnen die Botschaft bringen. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf diese Erde. Wisst ihr, was das Feuerzeug Gottes ist? Wie er uns ausrüstet? Hat jemand ein Feuerzeug hier? Ich brauche unbedingt ein Feuerzeug. Hat jemand ein Feuerzeug hier? Niemand. Alles artige Leute, die kein Feuerzeug haben. Schade. Kann ich es euch nicht vordemonstrieren? Aber wenn jemand ein Feuerzeug hätte, wo hätte er das? In der Hosentasche, oder? Die Männer. Die Frauen natürlich in ihrer kleinen Tasche, die sie da mit sich rumschleppen. Ja, aber die Männer in der Hosentasche. Ja. Warum kann man ein Feuerzeug eigentlich dahin? Ja, wunderbar, bring sie. Wo hattest du sie? Wunderbar, wir haben beides hier. Also es sind brandgefährliche Sachen hier, oder? Es ist brandgefährlich, dieses Feuerzeug. Aber ich kann es in die Hosentasche reinnehmen, passiert nichts. Ich kann es im Sack rumtragen, spaziert gar nichts. Wann wird es gefährlich? Wenn ich es benutze, oder? Oh, das geht nicht. Jetzt muss ich nur eins finden, das... Aha, doch, jetzt kommt's. Jetzt wird's gefährlich. Ich benutze das Feuerzeug und dann wird's heiß. Und wisst ihr, so ist es mit dem Evangelium. Du kannst das Evangelium in der Hosentasche rumtragen, solange du willst. Das wird nicht gefährlich. Aber fang es an zu benutzen und es wird plötzlich heiß. Und da kann man den Leuten richtig Feuer machen. Ich sage jetzt nicht wo, aber man kann ihnen richtig Feuer machen. Und wenn ich das Feuer da hinten reinstecken würde, hätte ich richtig Feuer unter dem Arsch. Versteht ihr? Also man kann Feuer machen, aber das Feuer wird erst heiß, wenn er es benutzt, das Feuerzeug. Und so ist es mit dem Evangelium. Und wenn du anfängst, das Evangelium zu gebrauchen, zu den Menschen hingehst und ihnen das Evangelium erzählst, wirst du plötzlich merken, du hast ein Feuerzeug bei dir, das die Welt in Flammen setzt. Stimmt das? Hat das schon jemand erlebt? Ich merke es manchmal, wie heiß es wird für die Leute. Ich war in Stuttgart unterwegs auf der Straße, minus 19 Grad. Minus 19 Grad. Ich hatte Schübe von Selbstmitleid. Ja, sagt man das nicht so bei euch? Ich habe gesagt, Herr, wer tut sich das an? Ihr hättet mich lamentieren hören. Aber ich musste ja raus, weil ich in der Ausbildungsprozess drin war und die anderen, die haben mich rausgeschoben. Und dann bin ich draußen, habe ich gedacht, Herr, wer sich das anhört heute in dieser Kälte, warum kann es nicht wärmer sein? Kennt ihr das? Kennt ihr das auch? Ah, dann bin ich in guter Gesellschaft. Warum kann das nicht wärmer sein? Es war minus 19 Grad und dann gehe ich raus, triff einen jungen Mann und der ist total offen. Der hört mir 25 Minuten zu. Minus 19 Grad. Am Schluss zittert der und es wird unheimlich heiß für ihn, weil er am Schluss plötzlich merkt, ich sollte eine Entscheidung fällen. Und dann sagt er, nein, diese Entscheidung kann ich noch nicht fällen. Ich muss zuerst heiraten. habe ich gesagt, was, du willst heiraten? Ja, dann brauchst du Jesus ganz besonders. Weil heiraten heißt Begegnung mit deiner anderen Art, mit deinen ganzen Tiefen. Weil das, da kommst du nur auf die Welt, aber auf deine eigene, du, wenn du heiratest, dann merkst du plötzlich, wer du wirklich bist. Und dann brauchst du dringend Jesus. Aber er hat dann gesagt, nein, das ist mir doch zu heiß. Ich habe ihn ziehen lassen. Aber er hat plötzlich gemerkt, wow, das Evangelium ist eigentlich eine Botschaft für mich selber. Und ich müsste die Konsequenzen ziehen. Okay, also Jesus hat uns ausgerüstet. Er hat uns das Evangelium gegeben. Das ist das Feuer Gottes. Mit dem können wir die Menschen anzünden. Und Jesus bereitet seine Jünger natürlich auch vor auf diese Aufgabe. Und er sagt, und nun geht, geht hinaus zu den Menschen. Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Oder wie Mäuse unter Katzen. Vielleicht ist uns dieses Bild noch ein bisschen näher. Was passiert mit Mäusen unter Katzen? Ist nicht gerade so ein appetitliches Bild, hä? Ich habe mich immer wieder gefragt, Jesus, warum brauchst du so ein brutales Bild? Das ist ja gar nicht ermutigend. Und ich verstehe alle, die sagen, oh, ich habe Angst. Ich habe Angst da zum Rausgehen. Ich auch. Und ich kann euch von einem vorlesen, der hatte auch Angst. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern unter euch, hat er geschrieben. Kennt ihr diesen Mann? Paulus, ja. Der große Völkermissionar. Der große, nee, das ist noch nicht, die Folie kommt jetzt. Der große Völkermissionar hatte Angst und Zittern. Aber wisst ihr, was der Unterschied zwischen Paulus und uns ist? Er ist nicht bei dieser Angst stehen geblieben. Er hat gesagt, nein, und ich gehe dennoch. Und dann hat er gespürt, die Kraft des Evangeliums ist nicht nur eine Kraft für die anderen, sondern auch für mich selber. Und da ist die Freude gekommen. Er ist trotzdem gegangen. Und weil er gegangen ist und alle die, die auch trotz der Angst gehen, die erleben das größte Naturwunder, das es gibt. Wenn die Leute sagen, ich glaube an Evolution, sage ich, ich auch, im Geistlichen. Die größte Evolution, die es überhaupt je gegeben hat, an die andere Evolution glaube ich nicht, aber an diese Evolution glaube ich. Stellt ihr euch vor, ihr geht da hinaus, wie Schafe unter die Wölfe, und dann erlebt ihr das größte Naturwunder, das es überhaupt gibt. Plötzlich werden aus Wölfe Schafe. Die bekehren sich und es werden Schafe daraus. Das ist doch ein gewaltiges Naturwunder. Und solche Naturwunder will ich immer wieder erleben. Das ist die göttliche Evolution. Und an die glauben wir, oder? Okay, darum gehen wir hinaus. Wir gehen hinaus und wir wollen den Menschen das Evangelium bringen, damit wir dieses Wunder Gottes erleben, wie Menschen plötzlich Ja sagen. Und ich kann euch sagen, das ist das Größte. Das Größte, wenn Menschen plötzlich Ja sagen und sagen, ich will Jesus nachfolgen. Das ist das Schönste, was einem passieren kann. Mich macht das so glücklich. Vielleicht denkst du, nee, also daraus, da kann ich nicht, das geht nicht. Und oh, also ich habe einen anderen Auftrag für dich. Jesus sagt, er ruft Peter, hier ist eine reiche Ernte einzubringen, aber es gibt nicht genügend Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Könnt ihr beten? Ach, das ist gut. Okay, wenn ihr beten könnt, dann fangt doch an, für die Ernte zu beten. Für die Arbeiter zu beten. Ich habe auch so angefangen. Ich habe gesagt, Herr, ich finde Evangelisation gut, aber schick du einen anderen. Und ich bete dafür wie ein Wilder. Okay, bet mal. Und du betest und betest und betest und plötzlich kann ich dir sagen, das Gebet wird dich am meisten verändern. Darum müssen wir manchmal auch beten, weil Gott ist so gut. Er hört uns nicht nur Gebete, er verändert uns auch noch in Gebeten. Ich habe für die Ernte gebetet, ich habe angefangen für Erntearbeiter zu beten und jetzt stehe ich selber in der Ernte. So ist unser Gott. Er ist so gut. Und ich lade euch ein, betet. Hast du heute schon für die Ernte hier in Grünstadt gebetet? Für die Menschen, die hier leben? Wenn du Montag in den Aldi gehst und die Schlange von Hausfrauen vor dir stehen, dann reg dich nicht mehr aus, dass wieder so viele Leute da stehen. Oder auf dem Postamt, da muss man so lange warten. Nimm das als Gebetsstunde und sage, jetzt segne ich jeden Einzelnen. Dann siehst du diesen Mann mit dem kleinen Jungen und dann betest du für diesen alten Mann, der mit seinem wahrscheinlich Enkel da in die Post reinläuft, und du betest für diesen Enkel und du fängst an zu beten. Und wenn ich diese Hausfrauen sehe, da bin ich sowieso begeistert, weil wenn die sich bekehren, hast du ein ganzes Heer hinter dir. Weil die Kinder, die bekehren sich dann auch. Also das ist ein Riesenpotenzial. Wir müssen unbedingt für die Hausfrauen beten und für die Mütter, dass sie sich bekehren, und für die Väter. Stell dir vor, wir gehen so durch diese Stadt Grünstadt und fangen an, die Menschen zu segnen und für sie zu beten. Und dann ist wieder rot, die Ampel ist auf rot, die Fußgänger müssen rüber, da kannst du dich aufregen oder kannst sagen, Herr, segne diese Menschen jetzt. Fang an, persönlich für sie zu beten. Und dann sagt dir natürlich der Teufel, die kennst du ja gar nicht. Dann sage ich ihm immer, aber Gott kennt sie und er liebt sie. Und darum bete ich ganz besonders und dann noch richtig eins obendrauf. Fang an zu beten für die Ernte. Gott ruft dich. Und ich bitte dich, tu es. Bitte für Arbeiter in dieses riesige Erntefeld hier. Was denkt ihr, wie viel Prozent Christen gibt es in Grünstadt? Von diesen 14.000. Wie viel Tausend sind gläubig? 10? Ach nicht. 2? Dann sind wir glücklich. Aber es ist viel zu wenig. 12.000 sind dann immer noch verloren. Die brauchen Jesus. Und du bist gerufen, für sie zu beten, sie zu segnen. Jesus selber hat ja nicht nur gebetet für die Ernte. Er hat nicht nur Leute hinausgesandt, sondern was hat er eigentlich getan für diese Ernte? Wisst ihr, was er getan hat? Was hat er getan für diese Ernte? Bitte? Er hat sein Leben gegeben. Er ist für diese Ernte gestorben. So viel wert waren ihm die Menschen. So viel wert warst du ihm. Und so viel wert sind ihm die Menschen da draußen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Jesus ist nicht gekommen, damit man ihm dient und überall Herr und sowieso. Er ist gekommen, um zu dienen. Und sein Leben zu geben für eine verlorene Ernte. Er hat sein Leben dafür gegeben. Und weil er so viel getan hat für die Ernte, darum sagt er, bitte steig doch auch ein. Ich habe alles gegeben, für dich, aber auch für deine Nachbarn. Jesus lebte für die Ernte, er starb für die Ernte. Und darum hat man ihn auch ständig bei den Leuten getroffen. Die Frommen haben Jesus nie verstanden. Ich habe gesagt, das ist ein richtiger Saufjunge. Der sitzt immer diese Partys da mit diesen Zöllnern und Zündern. Wie kann er auch? Der war ständig bei den Menschen draußen. Warum? Weil er sie geliebt hat. Ich hatte so einen Kurs durchgeführt, Evangelisation exklusiv, den Günther ja auch mitgemacht hat, und das war für mich so interessant. Da war ein Pastor dabei, der war sehr, sehr kritisch. Also er hat mich sehr kritisch angeschaut und ich verstehe sie auch. Okay. Und dann sind wir draußen gewesen und er hatte viele Fragezeichen, aber am Sonntag war er ein verwandelter Mann. Er hat der Gemeinde gesagt, wir waren da draußen und ich habe die Not der Menschen gesehen. Die Verlorenen sind draußen und wir müssen hinaus zu ihnen. Dort treffen wir die Not der Menschen und nicht hier drin in der Gemeinde. Dem sind plötzlich die Augen aufgegangen, was da draußen wirklich abläuft. Ihr Lieben, wenn wir mehr da draußen wären, wären wir viel dankbarer für das, was Gott uns schon gegeben hat. Aber wenn ich die Not der Welt nicht mehr sehe, dann werde ich sehr unzufrieden. Herr, könntest du nicht das noch machen? Und da hätte ich noch einen Wunsch. Und da, dann sind wir wie die kleinen Kinder jetzt vor Weihnachten, haben große Wunschzettel, die wir immer zum Heiland bringen. Und er soll sie uns erfüllen. Und er sagt, hey, ich habe dir schon so viel gegeben. Siehst du denn nicht, was da draußen abgeht? Jesus liebt die Menschen. Und ich habe da letztens jemanden von Jesus erzählt, einem jungen Mann, und ihm gesagt, dass Gott ihn liebt. Da hat er mich groß angeschaut und er fragte mich, sehen Sie es den Menschen an, dass Gott sie liebt? Fragte er mich so. Und ich musste auch ein bisschen lachen. Und dann habe ich natürlich zu ihm gesagt, natürlich sehe ich es dir ganz besonders an, dass er dich liebt. Dich liebt er ganz besonders, das kann ich dir sagen. Und ich musste auch innerlich ein bisschen lachen, hat der Geist Gottes zu mir gesprochen, hat gefragt, siehst du es den Menschen wirklich noch an, dass Gott sie liebt? Diese Leute da draußen. Gestern bin ich in Mannheim vor einem Mann gestanden, das war so, das muss ich halt kurz erzählen. Ich musste da auf den Zug warten, es war kalt und eigentlich habe ich gefroren, habe gedacht, ach komm, jetzt spreche ich den mal an. Habe ich ihm erzählt, habe gesagt, ich möchte Ihnen etwas schenken, so ein Jesus unser Schicksal, Jesus möchte Ihr Schicksal werden. Hat er gesagt, oh, vielen Dank, jetzt habe ich gerade ein Weihnachtsgeschenk, das schenke ich gerade weiter. Oh, der ist schon Missionar, bevor er bekehrt ist, gut. Wow, dann hat er mir erzählt, wie er mir das schenken soll. Habe ich aber lesen Sie selber auch noch vorher. Und dann hatten wir einen ganz interessanten Austausch. Hartz-IV-Empfänger, er hat diesen Mann sehen sollen. Die Not hat aus allen Poren geschrien. Und doch hat er plötzlich irgendwo eine Hoffnung und eine Freude gefunden. Er hat gemerkt, da ist der Weg. Dieser Jesus ist auch eine Antwort für ihn. Er spürt das schon. Und dann erzählt er mir, ja, in Mannheim steht immer ein Schwarzer unter einem Kreuz mit der Bibel in der Hand und predigt. Ja, und dann hat er gesagt, die einen ärgern sich, aber ich finde es besser, er steht mit der Bibel in der Hand dort draußen, als mit einem Gewehr in der Hand. Habe ich gesagt, das ist jetzt wirklich gut. Das sage ich jetzt allen, die rausgehen. Es ist viel besser, geht mit einem Traktat in der Hand hinaus auf die Straße, als mit einem Gewehr. Also geht, aber mit einem Traktat. Okay, Gott ruft uns, dass wir hinausgehen und ihr müsst nicht mit der Bibel in der Hand hinausgehen. Ihr könnt auch so hinausgehen. Ich möchte euch jetzt nicht. Aber mich hat das berührt, wie er da gesagt hat. Besser, versteht ihr? Hey, wir haben einen Auftrag da draußen. Gott ruft uns, dass wir hinausgehen. Und darum ist es sein letzter Auftrag. Das ist die nächste Folie. Ganz herzlichen Dank. Sein letzter großer Auftrag war, ihr müsst jetzt losgehen, überall hin, in die ganze Welt und allen Menschen diese gute Nachricht weiterzählen. Das waren seine letzten Worte, die er uns eigentlich weitergegeben hat. Die hat er nicht ein paar Spezialisten gegeben, namens Apostel, sondern seinen Leuten. Und wir gehören zu seinen Leuten, oder? Das ist unser Auftrag. Geht! Und jemand hat mal gesagt, ein Evangelist, die Gemeinde Jesu ist keine Sitzgemeinde, sondern eine Gehgemeinde. Also sitzen müssen wir auch, wenn wir die Predigt hören. Das ist gut, dass ihr nicht davonläuft. Aber sonst müssen wir auch gehen, nicht nur sitzen. Wohin gehen? In den Schulhof, dort, wo du bist. Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Straße deiner Stadt, deines Dorfes. Dort sollst du hingehen und ein Segen sein. Und vielleicht sagst du, ich kann gar noch nicht reden, aber du kannst beten. Fang an, für deine Leute zu beten, für deine Nachbarn, für all die Leute, denen du begegnest. Fang einfach an, für sie zu beten, dass Gott sie rettet. In seiner Liebe. Gott sendet uns. Und die letzte Folie, was ist eigentlich mein Auftrag und warum hat mich Günther auch eingeladen? Ich arbeite ja mit Evangelisation exklusiv. Und unsere Aufgabe ist es, nämlich das Volk Gottes zuzurüsten für den Dienst und aufzubauen, damit wir mutige Zeugen werden. Ich bilde Zeugen aus. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir berichten. Und ich habe festgestellt, das klappt nicht ganz, das funktioniert nicht so. Ich erlebe wenige Christen, die wirklich Zeugen sind. Viele sagen, man sollte es, aber tun es dann doch nicht. Und ich kann euch so gut nachfühlen. Ich habe das jahrelang auch so gemacht. Den Leuten gesagt, man sollte, aber nichts getan. Und da habe ich diesen Kurs gemacht von Evangelisation Explosiv und habe ein Werkzeug in die Hände bekommen, das wirklich hilfreich war. Ich konnte plötzlich den Menschen das Evangelium bringen. Und ich habe erlebt, wie Menschen Ja gesagt haben. Auf der Straße. Ja zu Jesus. Und habe erlebt, wie sie zu Jünger Jesus herangewachsen sind. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Und meine Aufgabe ist es, Menschen auszurüsten, auszubilden, mit ihnen rauszugehen, ihnen zu zeigen, wie man mit den Menschen spricht. Und dieses Evangelisation exklusiv, dieses Werkzeug, ist einfach eine Riesenhilfe. Ganz natürlich auf Menschen zuzugehen. Ganz natürlich mit ihnen zu reden und ihnen die gute Botschaft zu bringen, die beste Botschaft. Und dann erleben wir Folgendes, was ich immer wieder erlebe, dass die Leute sagen, das habe ich noch nie so gehört. Darüber muss ich nachdenken. Und ich erlebe, wie Menschen berührt werden. Und meine Aufgabe ist einfach, überall in Deutschland herumzureisen und diese Schulungen zu geben. Und Ich möchte auch ganz kurz sagen, warum das sehr wichtig ist. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr seht dort diese Zahl, 95% aller Christen haben noch nie einen Menschen zu Jesus geführt. Könnte es etwas damit zu tun haben, dass so wenige Deutsche an Jesus glauben, weil die Gemeinde Jesu versagt in diesem Punkt? Diese Zahl müssen wir umkehren. Da wir sagen, 95% aller Christen haben schon jemanden zu Jesus geführt. Das wäre Multiplikation. Und das ist das Ziel. Jeder von uns soll das erleben dürfen. Wie Menschen Ja sagen zu Jesus, nicht nur die Evangelisten. Jeder soll das erleben. Und das ist meine Aufgabe, die Leute zuzurüsten zu diesem Dienst und zu dieser Freude. Es ist eine große Freude, das zu leben. Ja, und das wäre auch meine Predigt gewesen. Ich freue mich, dass ihr mir so lange zugehört habt. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr erleben dürft, wie Gott euch anfängt zu gebrauchen, wie er anfängt, euer Leben zu einem Segen für andere zu setzen, weil das ist sein Ziel. Und ich möchte jetzt einfach einen kleinen Aufruf machen für die Leute, die jetzt merken, ich möchte eigentlich da hineinsteigen. Wenigstens mit dem Gebet, dass ich anfange, erstens für die Ernte zu beten und zweitens für Erntearbeiter. Dass ich anfange, regelmäßig dafür zu beten. Wer da sich rufen lässt, und ich denke, dass Gott heute dich ruft, fang an einzusteigen. Und ich möchte jetzt gar kein äußeres Zeichen, dass du dich rufen lässt, aber wenn du weißt, das ist meine Aufgabe, dann möchte ich an das Herzen Jesu heranwachsen. Ich möchte so werden, wie Jesus war. Weil er hat eine unwahrscheinliche Liebe für die Verlorenen. Er hatte diese Liebe. Und wir können ja das alles selber nicht machen. Und dass du sagst, ich möchte mein Herz Jesus geben, damit er sie, dieses Herz mit dieser Liebe füllen kann. Wenn du da Ja sagst, das nimmt Jesus ernst. Und alle, die Ja gesagt haben, wir machen jetzt eine kleine Zeit der Stille, möchte ich einfach noch für die Leute beten, die da Ja gesagt haben. Die werden still. Herr Jesus Christus, du kennst unser Herz. Ich danke dir von Herzen, dass du uns liebst, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und Herr Jesus Christus, du siehst jetzt auch die Leute, die gesagt haben, Jesus, ich möchte mich rufen lassen in diesen Auftrag. Ich möchte mit dir zusammen diese Entscheidung segnen. Und ich möchte bitten, dass jedes, das Ja gesagt hat, erleben darf. Wie du es gebrauchst, wie du es zurüstest und dass jedes erleben darf oder jeder erleben darf, wie sein Leben eine Spur des Segens hinterlässt, dort wo er ist, weil das ist dein tiefster Wunsch. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns mit hineinnimmst in deinen wunderbaren Auftrag. Gelobt sei dein Name. Amen. Vielleicht ist noch jemand hier, der Jesus gar noch nicht sein Leben gegeben hat. Den lade ich ganz herzlich ein, zu mir zu kommen. Wenn jemand denkt, ich weiß gar nicht, was der da erzählt hat. Was geht es hier überhaupt? Was will der überhaupt? Ich bin gerne bereit, mit dir zu sprechen. Weil ich möchte, dass du dabei bist, wenn Jesus wiederkommt. Dass du dabei sein darfst.